Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Wenn deine Beine hören niemals auf, wir machen Giro, wir machen Giro.
Herzlich willkommen im Jahr 2025 und der ersten Folge Parallelwelten im neuen Jahr. Bei der letzten Folge haben wir die große Bombe platzen lassen. Nichtsdestotrotz wollen wir dieses Jahr noch 5 Folgen liefern. Und das ist die erste von 5. Hallo Rick.
Hallihallo. Ja, frohes Neues auch von meiner Seite. Und du sagst es, wir sind in den letzten Zügen der Podcast-Aufnahmen. Eine Rarität, kann man so sagen. Eine der letzten Podcast-Aufnahmen von uns. Und ich freue mich auf die Folge.
Definitiv. Und an der Stelle auch vielen Dank für all die lieben Zuschriften von einfach freundlichem Zuspruch, großer Trauer auch in manchen Nachrichten. Leute, die wirklich traurig sind, uns nicht mehr als ihren Top-Podcast und ständigen Trainingsbegleiter zu haben. Deshalb vielen Dank für die ganzen lieben Nachrichten, aber auch für das viele Verständnis von euch, dass es unsere Entscheidung jetzt so ausgefallen ist, wie sie ausgefallen ist.
Ja, dem kann ich nur beipflichten. Aber lass uns nicht lange irgendwie in der Vergangenheit schwelgen. Wir sind in einem neuen Jahr und das hat ja ganz viel Gutes auch. In den letzten Folgen musste ich oft immer sagen, ich kann euch irgendwann davon erzählen. Jetzt kann ich das endlich. Also sowohl ich darf ja jetzt über meine Projekte viel mehr reden und es ist ja wirklich einiges in den letzten Tagen und Wochen da auch jetzt schon veröffentlicht worden und bekannt gegeben worden. Ich war bei den Six Days in Bremen, wo ich Bahnradsport live miterlebt habe, die australischen Meisterschaften waren, die Tour Down Under steht kurz bevor.
Ich wollte gerade sagen, die World Tour Saison startet endlich und zwar in, ich glaube, 4 Stunden.
Ja, genau. Und die eine oder andere Transfer-News gab es noch oder allgemeine News im Radsport. Das heißt, wir haben ja jetzt auch seit 2 Wochen nicht aufgenommen. Da gibt es einiges zu bereden. Ich freue mich auf die Folge.
Definitiv. Es ist endlich wieder Radsportzeit. Es ist nicht nur Gossip-Zeit und Getuschel-Zeit, sondern tatsächlich sind wieder Rennen gelaufen und es stehen Rennen vor der Tür. Und ich habe gemerkt, als ich mich durch Pro-Cycling-Stats geklickt habe, dass ich es sehr vermisst habe, mich darauf einzustellen, was für Rennen sind, wer fährt, wann geht's los. Und am liebsten würde ich heute Nacht direkt wach bleiben und die Etappe anschauen. Aber ich glaube, es wird ein bisschen spät. Ich glaube, um 1.30 Uhr oder so ist Start. Und ich glaube, vor 4 werden sie nicht im Ziel sein.
Da kannst du eher früh aufstehen.
Ich wollte gerade sagen, das wird sich wahrscheinlich eher lohnen. Aber ich muss jetzt noch ein bisschen Schlaf von meinem 24-Stunden-Dienst von gestern nachholen. Deshalb werde ich, glaube ich, nach dieser Folge, die wir ja jetzt auch spät aufnehmen, wir haben jetzt Donnerstagabend 21:30 Uhr, werde ich wahrscheinlich doch zügig ins Bett huschen und dann morgen das Best-of anschauen.
Ja, würde ich genauso machen. Also irgendwie ist Down Under für mich auch so, morgens früh aufstehen und erstmal auf YouTube die Highlights der Etappe anschauen und schauen, wer gewonnen hat, finde ich, ist so eine richtige, so eine Bockmach-Rundfahrt auf die Saison.
Wie war das denn für dich als Fahrer? Weil ich habe das Gefühl, was Australien angeht, gab es immer so 2 Lager. Es gab die Leute, die super gern im Januar nach Australien geflogen sind und die Rennen dort bestritten haben und so dieses komplette Action-Paket mitgenommen haben, das Australien ja so mit sich bringt. Und es gab die Leute, die versucht haben, auf jeden Fall aus diesem Australien-Ding rauszukommen.
Ich habe es in den 11 Jahren World Tour 2-mal gemacht. Also eigentlich jetzt nicht so eine hohe Quote. Das lag bei mir daran, dass Tour Down Under war mein allererstes Profirennen überhaupt. Also direkt in meinem Neo-Profi-Jahr 2014 bin ich mit BMC damals dort gefahren, an der Seite von Kendall Evans, dem einzigen australischen Tour de France-Sieger und da war auch ordentlich Druck dahinter, weil wir die Rundfahrt gewinnen wollten.
Ja.
Und ich glaube, er ist im Endeffekt 2. geworden mit einer Sekunde Abstand zu Simon Gerrans damals. Und war für mich eine arbeitsreiche Woche, eine lehrreiche Woche, aber gefühlt stand ich da auch direkt übelst unter Druck, so einfach als sozusagen kleines Rädchen im Team funktionieren zu müssen. Und so war eigentlich der ganze Team-Spirit, von daher habe ich Australien damals gar nicht so richtig enjoyed, habe gar keine klassische Australien-Experience gehabt, sondern eigentlich war wirklich nur Training und im Bett liegen und Profi sein. Und deswegen war das dann für mich so, okay, habe ich mal gemacht, ist ganz cool, brauche ich nicht wieder. Und dann habe ich das wirklich erst 2020, also in dem Corona-Jahr, das war so das letzte große Rennen, bevor Corona ausgebrochen ist, habe ich das...
Genau, da waren wir zusammen.
Ja,
dort.
Genau. Und da bin ich ja mit André dort gewesen. Und das war eine sehr konträre Erfahrung zu meinem ersten Mal. Also mit André, er ist ja jetzt vor Ort, er ist auch wieder da. André ist ja hingeflogen, der ist ja als Ambassador für das Rennen jetzt die Woche da. Bin ich ein bisschen neidisch, liebe Grüße an der Stelle. Und er ist nicht umsonst der King of Adelaide, so wird er dort zumindest immer genannt. Also André kannte wirklich jede Rooftop-Bar, die Veranstalter sehr gut. Wir haben Helikopterflug-Experience mitgemacht und also auf jedem guten Event vor und während des Rennens waren wir eingeladen, beziehungsweise war André eingeladen und ich hatte das Glück, als sein Zimmerpartner meistens sein Plus Eins sein zu dürfen. Und von daher war das eine richtig geile Tour und Under und war vielleicht zum Nachhinein, ich hab noch die Tage mit ihm geschrieben und habe gesagt, weißt du, André, es war vielleicht mit das schönste Profirennen, so was ich mit dir hatte. Wenn du nochmal eine Einladung bekommst in die nächsten Jahre, nimm mich mal wieder mit, bitte. Also das heißt, danach habe ich eher bereut, das nicht nochmal gefahren zu sein. Dann nach Corona ist es ja aber 2 Jahre ausgefallen und dann war meine Karriere schon gefühlt jetzt fast zu Ende. Also von daher ist es bei den 2 Mal geblieben. Aber du hast es geliebt, du warst ja oft da, ne?
Sam, nee, ich war tatsächlich auch nur das eine Mal da, weil wir, Canyon SRAM ist das Rennen erst nicht gefahren. Und dann sind wir es gefahren, dann bin ich auch direkt hin und dann war Covid und dann war meine Karriere auch durch. Aber ich habe es mega genossen. Also ich fand es zum einen, du kommst halt im Januar auf einmal bei 30 bis 40 Grad raus, krass, und ja. Bist am Strand. Also was das Training anging und da auch einfach nochmal Kilometer zu machen, war schon gut. Dann auch einfach früh im Jahr schon mal Rennkilometer in die Beine zu kriegen und an sich hatte ich da auch eine richtig gute Form damals. Deshalb fand ich es ein super Erlebnis und wir waren ja dann auch lange da mit Kettle Evans. Man bleibt ja dann immer doch eine Zeit lang, waren dann noch mitgefühlt mit dem halben Quick-Step-Team da beim Surfen, als wir in Melbourne waren. Und von dem her war das so das komplette Australien-Erlebnis, natürlich da auch mit Rafa und SRAM vor Ort, die ja dann so Pop-Up-Stores hatten und Swift. Und ich war das Jahr davor war ich zwar auch schon in Adelaide, aber damals war ich mit Swift einfach nur als Swift-Ambassador sozusagen dabei und habe mir das Ganze noch von der Sideline angeschaut.
Alles klar. Ja, aber ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die man, wenn man im Profigeschäft ein bisschen unterwegs ist, auf jeden Fall mitnehmen sollte. Ich kann mich jetzt auch erinnern, wo wir jetzt gerade drüber reden, dass wir schon mal wahrscheinlich jedes Jahr im Januar drüber geredet haben und auch damals, wie unser Podcast eben so heißt, Parallelwelten, ich im Hilton Hotel als Männerprofi und den Businessflug vom Veranstalter bekommen und ich weiß noch, dass du damals gemeckert hast, dass ihr in so einem Schullandheim gefühlt untergebracht wart und ihr hattet auch keine Businessflüge, ja, genau. Ne?
Nee.
Ja, dann.
Und genau, es war so eine Unterkunft für Studenten, was aber witzig war, weil die hatten sich dann auf den Schränken, haben sich die Leute mit ihren Studiengängen eingetragen. Bei mir in das Zimmer, das ich dann hatte, waren alles Mediziner. Und was halt ganz witzig war, dass halt jeder sein eigenes Zimmer hatte. Ja. Es waren halt alles Einzelzimmer und das war zumindest, es war bestimmt nicht so toll wie das Hilton Hotel direkt an der Anlage, aber zumindest hatte man sein eigenes Zimmer, was ja für die lange Zeit, voll, die man dort ist, dann auch ganz voll, nett ist.
Ja, aber ist auf jeden Fall, finde ich, auch ein gutes Einsteigerrennen immer gewesen. Also bei uns waren da auch immer so relativ kurze Etappendistanzen, was natürlich auch aufgrund der Hitze mal gut sein kann, aber wie du sagst, es war halt so ein, ich fand, es war gut, um Rennkilometer zu sammeln, aber gleichzeitig einfach auch gut, um reinzukommen. Also du wolltest ja jetzt auch keine 240 Kilometer Etappen haben, sondern es war so kurze Etappen, gefühlt manchmal so ein bisschen U23 Juniorenrennen, dadurch auch deutlich aktiver. Die Australier natürlich bis unter die Haarspitzen motiviert bei ihrer Heimrundfahrt.
Ja.
Für die war das ja so wirklich die, also Tour Down Under und Tour de France sind, glaube ich, so ein bisschen so die zwei Highlights, die haben. Und ja, gerade mit den heimischen JCO-Teams gibt es ja auch australische Teams, die da wirklich das Saisonhighlight haben. Bin sehr gespannt, wie es dieses Jahr ist. Die australischen Meisterschaften waren ja schon bei den Männern Luke Dubridge gewonnen, was mich sehr gefreut hat, weil der ja sehr loyaler Helfer ist und Pro Cycling Stats hat es mir dann auch nochmal gezeigt. Der ist irgendwie ein, zwei Jahre vor mir Profi geworden. Super loyaler Typ und echt krass, der ist sein Leben lang bei JCO im Team als Australier, also wirklich so ein richtiges Urgestein in dem Team. Und jetzt nochmal im Herbst seiner Karriere, würde ich sagen, da nochmal australischer Meister zu werden, richtig cool. Und war ja auch eine besondere Story, weil Luke Plapp ihn gewinnen lassen hat, der ja dreimal in Folge australischer Meister jetzt geworden ist und das sozusagen das, was sagt man da, das vierte Mal hintereinander, das Quartett hätte voll machen können. Aber Luke Dubridge war in der, ist in die, früh in die Offensive gegangen und ist übrig genau. geblieben. Und als Plappi ihn dann, sag ich mal, von hinten aufgesammelt hat, hat er aber zu ihm gesagt, wenn du am Rad bleibst, darfst du gewinnen. Und ja, ich habe nur ein Interview gesehen, wo er sehr emotional berührt davon war. Und was ich verstehen kann, weil es natürlich auch irgendwie, also das australische Meistertrikot ist, finde ich, so neben dem deutschen, wenn das gut gemacht ist, auch eins der geilsten Trikots, die du haben kannst. Dieses grün, goldgrün, sieht so geil aus.
Ja, absolut. Also ich weiß ja noch, meine ehemalige Teamkollegin Nicole Frayn ist ja relativ überraschend oder unerwartet dann Meisterin geworden und ist damals bei Liv Roxhold, hießen sie damals, meine ich, gefahren. Und die waren ja von Rafa gesponsert und dann hat Rafa da einfach auch ein richtig cooles australisches Champion-Jersey gemacht. Und das sah schon ultra edel aus.
Ja, und bei den Frauenrennen kennst du dich besser aus, aber da war es ähnlich. Da hat ja auch die Breakaway survived.
Genau, und das war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man schon fast sagen kann, wahrscheinlich kann man es nicht ganz sagen, weil Brody May hat ja zum Beispiel auch das Zeitfahren als ältere Fahrerin für sich entschieden. Aber tatsächlich war dann im Straßenrennen fast so ein Generationswechsel. Also es war, glaube ich, die älteste Fahrerin in der Top 5, war irgendwie 25. Und tatsächlich ist ja auch der Sieg sozusagen ein Doppelsieg gewesen, was sowohl die Elite als auch die U23 angeht. Also bei den Frauen wird es ja in einem Rennen ausgefahren. Und bis auf das Zeitfahren hat auch, ich glaube, JCO sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern ungefähr alle Titel für sich entschieden. Und eben auch im Frauenrennen mit Lucinda Stewart, die erst 20 Jahre alt ist und damit, glaube ich, auch so ein bisschen überraschend den Sieg für sich entschieden hat. Deshalb auf jeden Fall auch wieder ein zukunftsträchtiges Rennen am Ende, das uns, glaube ich, auch wieder Lust auf mehr und auf die Zukunft macht von Fahrerinnen, die einfach jetzt schon auf einem Top-Level performen, auch wenn sie gerade erst so den Schritt eigentlich ins Profi-Dasein gemacht haben.
Ja, so sieht's aus. Lass uns noch bei der Tour Down Under kurz bleiben und vorausblicken. Das Frauenrennen macht ja den Anfang. Wie hast du da Favoriten? Du hast gesagt, Pro Cycling Stats hast du gescheckt. Letztes Jahr hat Neve Bradbury gewonnen, oder?
Letztes Jahr hat Neve Bradbury gewonnen.
Oder war das vorletztes Jahr? Oder?
Boah.
Oder war zumindest auf dem Podium? Oder kann auch sein, dass ich mich jetzt vertue, natürlich wieder. Du bist die Expertin bei den Frauen. Sag mir doch einfach, wer deine Favoriten sind. Oder was du vom Rennen erwartest.
Also das Rennen ist auf jeden Fall härter, als es in allen Vorjahren war. Also es gibt auf jeden Fall dieses Jahr den höchsten Anteil an Vertical Meters, die gesammelt werden. Ich glaube, sonst war es eigentlich immer so, dass man, sag ich mal, so ein bisschen so ein paar Leg Snapper hatte, Aber grundsätzlich war eigentlich so Willunga Hill die härteste Etappe. Ja. Und diesmal geht es eigentlich schon am Anfang direkt in die Vollen. Witzigerweise endet die erste Etappe auch in Snapper Point, okay. Finde ich irgendwie sehr, sehr passend. Aber es wird direkt auch mit einem 8-Kilometer-Anstieg gestartet. Also der ist zwar nicht super steil, aber trotzdem Anstieg erster Kategorie. Und das am ersten Tag und schon so nach knapp ja, 20, 25 gefahrenen Kilometern. Ich glaube, da werden keine halben Sachen gemacht. Das wird, glaube ich, auf jeden Fall recht interessant.
Ich habe mal geschaut, Sarah Gigante hat letztes Jahr gewonnen und Neve Bradbury Sarah war Gigante, Dritte. Ne? Ich wusste, okay. Die war auf dem Podium. Also,
ja, stimmt, weil Sarah Gigante am doch Willunga Hill dann weggefahren ist, ja.
Also erwarten uns auch da die schwerste Edition und Favoritinnen, nennen uns mal drei.
Genau, jetzt zumindest so auf dem Papier. Ich finde es natürlich, am Anfang der Saison ist es immer total schwierig, sich einen Favoriten rauszusuchen, weil man gar nicht so richtig weiß, wie sind die Leute durch den Winter gekommen, wie die Teams sind auf einmal ganz neu zusammengewürfelt. Also dieses Jahr gab es ja gefühlt so viele Änderungen wie schon lange nicht mehr. Also ich war auch ganz überrascht, als ich dann die Startliste durchgeschaut habe, weil plötzlich dann Namen in Teams standen, die man einfach in anderen Teams so gewöhnt ist. Wie eine Nie Fischer-Black, die dann halt auf einmal nicht mehr bei SD-Works fährt. Ja, also natürlich ist es so ein bisschen ein abgespeckter Kader immer, der Down Under fährt. Wir haben natürlich Neve Bradbury mit Canyon SRAM sozusagen als Local Hero, die ja jetzt auch die Zeit über in Australien war, zumindest irgendwie keinen großen Jetlag mitbringt. Ja. Das kann ja auch schon mal ein Vorteil sein und auch ein bisschen einfach das akklimatisiert sein. Und gerade auch dadurch, dass eben das Rennen noch härter geworden ist, glaube ich schon, dass sie auf jeden Fall richtig performen kann. Dann Justine Gecquere, unsere Points-Jersey von der Tour de France. Ich glaube, für die wird es halt auch so, wäre das auch so ein richtig gutes Rennen, weil, wie du gesagt hast, Down Under hat halt immer mal diesen U23-Charakter, weil so ein paar, so die alteingesessenen Fahrer haben noch nicht so richtig vielleicht Lust, sich komplett aus den Latschen zu fahren. Aber die lokaleren Teams haben auf jeden Fall richtig Bock, das Nationalteam hat richtig Bock. Und dadurch kommt so eine andere Dynamik auf, gerade auch was Breakaways angeht. Und ich finde, das ist gerade genau so ein Renncharakter, der Justine Gecquere auf jeden Fall in die Karten spielt. Dann natürlich Liv Alula Jaco. Die haben ein gutes Team auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob sie den Overall-Sieger dabei haben. Sehe ich noch nicht so richtig. Das sehe ich eher so ein bisschen bei Lidl Trek. Also gerade auch mit Nie Fischer-Black, mit Amanda Spratt, die trotzdem ja einen guten Eindruck gemacht hat. Und ich denke halt auch, dass FDJ Suez direkt erstmal im ersten Rennen schon mal den Stempel oder als Team diesem Rennen den Stempel aufdrücken will. Deshalb, ich glaube, so einen richtig, richtig krassen Favoriten habe ich gar nicht, weil ich es einfach total schwierig finde, jetzt alle einzuschätzen, wenn man noch keinen so richtig in den neuen Konstellationen gesehen hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass es spannend wird, genau deshalb, weil es halt noch nicht so predictable ist wie mitten in der Saison, wo man schon weiß, ah ja, die fährt gut, ah ja, die kommt gut bergauf, weil jetzt ist halt irgendwie noch so alles drin.
Ja, lassen wir uns überraschen. In ein paar Stunden wissen wir schon mehr, zumindest was die erste Etappe angeht. Und das Männerrennen geht ja ein paar Tage später los. Da ist eine ähnliche Situation, finde ich. Klar, es ist irgendwie so ein Jay Vine, der raussticht mit UAE oder einen Luke Plapp. Aber wer es dann am Ende da ausmacht, ist ja auch Down Under gibt es auch immer Überraschungen einfach von Fahrern, die einfach schon extrem gut in Form sind am Anfang der Saison. Können wir ja auch in den nächsten Folgen noch auswerten, dann wissen wir mehr. Auf jeden Fall, wie du gesagt hast, World Tour Rennen geht wieder los. Wir freuen uns sehr drauf. Auch wenn man zurückblickt, Straße geht also wieder richtig los. Was natürlich die ganze Zeit schon läuft, ist so ein bisschen Bahnradsport, 6-Tage-Rennen und auch Cross. Fangen wir mal mit Cross an. Da waren ja die deutschen Meisterschaften. Da hat Marcel Meisen bei den Männern gewonnen und Brandau hat bei den Frauen gewonnen. Ich glaube irgendwie, bei Marcel weiß ich nicht mehr genau, wie oft hat er gewonnen? Zum 8. Mal oder so? Und
1000 Mal.
Und Brandau auch schon zum 9. Mal. Ich finde das auch so crazy, dass in Deutschland einfach dann so Dauerbrenner im Cross-Bereich die Titel holen. Ja, Wahnsinn. Glückwunsch an der Stelle. Marcel Meisen ist ja auch auf Abschiedstournee, kann man sagen. Hat ja auch wirklich eine sehr beeindruckende Karriere hingelegt. Auch mal deutscher Meister auf der Straße gewesen, Profi gewesen. Wirklich so der Crossfahrer der letzten Jahre. Großen Respekt an ihn. Weiß nicht, hast du noch ein bisschen was zu Cross-DM? Hast du das eher verfolgt? Ich habe eigentlich nur die Ergebnismeldung mitbekommen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich habe mir eher die Videos angeschaut von deinen YouTube-Kollegen, muss man ja jetzt mittlerweile auch schon sagen, von Tobi und Richie, die ja so ein bisschen dieses Abschiedsprojekt von Marcel unterstützen.
Kann man empfehlen, wer das noch nicht geguckt hat, gerne mal da reinschauen.
Genau, genau, schaut euch das gerne an. Aber dann haben wir ja eigentlich schon auch ein bisschen den Switch zu deinen News, die ja in den letzten Folgen immer so angeteasert worden, aber so richtig konnte ich mit der Sprache nicht rausrücken. Jetzt ist es da draußen. Ich denke mal auch, der Großteil der HörerInnen hat es schon gesehen oder hat es zumindest auf der Watchlist. Rick needs a job. Ja. It's out there. Und die zweite Folge ist jetzt schon draußen. In ein paar Tagen erwartet uns schon die dritte. Also wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, irgendwie morgen oder übermorgen. Ja. Erzähl ein bisschen, wie kam das Projekt zustande, wie geht's dir damit, wie ist es angelaufen, wie war das Feedback? Ein bisschen hast du ja schon erzählt auf Instagram, aber nimm uns da mal mit.
Ja, also ich freue mich, dass ich endlich drüber reden darf und kann und dass es jetzt endlich draußen ist. Und ich bin sehr glücklich, dass es draußen ist und auch wie es angenommen wird. Also ja, wie du gesagt hast, ne, also irgendwie, so wie ich es auf meinem Reel auf Instagram auch ähnlich beschrieben habe, dass irgendwann mein Karriereende mal ansteht, war ja für mich klar oder ist mir schon oft im Kopf rumgeschwirrt und dass ich nicht nur Radprofi super gerne war, sondern auch irgendwie Content Creator, wie man heute sagt, dass mir das auch viel Spaß gemacht hat, das natürlich auch. Die Frage im Kopf, die ich eigentlich irgendwie immer hatte, war: Wie lange kann ich Radsport auf einem relativ guten Niveau betreiben? Wann ist ein guter Moment zu wechseln? Und das war auch immer phasenweise. Also wenn es gut lief, dann hat man natürlich gedacht, okay, ich bin noch 5 Jahre Radprofi. Wenn es schlecht lief, dann war es so ungefähr, okay, ich will jetzt die Flinte ins Korn werfen und sofort aufhören. Aber ja, nach irgendwie langem Überlegen ist es dann, glaube ich, so über die Saison 2023 klar geworden, dass es nicht mehr lang geht, sondern dass 2024 mein letztes Jahr wird. Und dann kann man wirklich sagen, dass ich eigentlich mit dem Entschluss, 2024 aufzuhören, eigentlich diese Idee, Rick needs a job, natürlich, es war ein Prozess, aber auch gefasst habe. Und das hat jetzt auch ein Jahr lang im Hintergrund gedauert, bis es das geworden ist, was es ist. Ich war schon beim Bocky, bei Red Race im Podcast und bei Paul Ripke, bei AWFNR, da habe ich das auch schon ausführlich erklärt. Ich versuche das mal runter zu rattern ein bisschen, weil das wird sonst einfach auch so viel zu viel Zeit einnehmen und ich will nicht, dass der ganze Podcast sich auch nur darum dreht. Also ich habe jetzt mit Norbert als Assistent, Tibor, sage ich mal, mein Hauptfilm-Guy, zwei Leute einfach angestellt. Was neu für mich ist, das ist ja in erster Linie ein YouTube-Format, also Langformat, längere Videos. In den kurzen Videos, also Reels und so, bin ich ja zu Hause, das mache ich auch weiterhin. Da kommt ja auch wöchentlich ein Reel, eine Zusammenfassung, aber wirklich der Hauptkanal und die Hauptfolgen Die gibt es bei YouTube zu sehen. Und es ist eigentlich, freue ich mich einfach drauf. Also ich probiere alles aus bei Rick Needs a Job. 52 Wochen, 52 Jobs. Also die Idee ist eigentlich sehr, relativ simpel. Ich fange oder ich probiere jede Woche einen neuen Job aus. Und ich sage halt einfach, okay, ich bin jetzt eigentlich mein Leben lang nur Radprofi gewesen, habe damals mein Abi abgebrochen, um Radprofi zu werden. Das war ich 13 Jahre lang. Jetzt ist das Kapitel zu Ende. Was kommt jetzt? Ich bin 31 und fange wieder bei Null an. Und anstatt irgendwie nur einen Podcast zu machen oder nur Influencer zu sein oder Trainer zu werden, warum nicht irgendwie alles ausprobieren, sowohl für eine persönliche Ebene viele Erfahrungen zu sammeln, als auch, wenn ich schon ganz gut darin bin, vielleicht Content zu machen, da auch halt eine Content-Reise rauszumachen. Also so ein bisschen so zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Und das mache ich jetzt gerade eigentlich. Also ich habe coole Partner dabei. Das ist ja auch noch öffentlich geworden. Ich bin bei Canyon jetzt Ambassador. Langfristig, wo ich mich sehr drüber freue. Ich hatte gestern noch ein Video gepostet. Ich war irgendwie 2009 bei den Canyon Young Heroes.
Ja, das fand ich
also
sehr süß.
Das geht also wirklich so auch so way back. Auch bei Katjuscha Alpecin, ja 3 Jahre auf Canyon gefahren. Und so jetzt als Ambassador nach der Karriere finde ich sehr cool, dass Canyon mich dabei meinen Vorhaben unterstützt. Dasselbe gilt bei Wisen. Die waren ja schon Partner. Die sind auch dieses Jahr großer Partner des Formats. Captain & Son aus Köln ist dabei. Hoka. Auch sehr cool. Also ich habe einen Laufschuhpartner und bin in meinem Leben maximal 12 Kilometer bis jetzt gelaufen. Das ist auch absurd, ist mir selber bewusst, aber dadurch, dass ich ja angekündigt habe, einen Marathon und einen Triathlon zu machen dieses Jahr.
Ein Ironman,
ja genau. Und deswegen ist, also ich habe es schon angekündigt bei Paul im Podcast, es wird die Challenge rot. Also wer sich das noch gefragt hat, ich werde die Challenge rot machen. Ich habe da auch die Tage jetzt auch offiziell meine Anmeldung durchgeführt. Also jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Das heißt, Hoka unterstützt mich da und Insta360, also die Action-Kameras sind so der 5. Partner im Bunde, die dieses Format und vor allen Dingen auch das Konstrukt dahinter einfach alles möglich machen. Und wir haben ein bisschen vorgedreht, also wir haben so im November letztes Jahr angefangen, haben so 5, 6 Jobs vorgedreht, damit wir jetzt nicht den Stress am Anfang des Jahres haben. Und mit öffentlich machen des Formats wurden wir wirklich mit Jobs überflutet. Ich könnte nicht dankbarer sein. Also es ist wirklich gerade eher eine Challenge, so eine Top 52 rauszusuchen, die irgendwie ausgewogen ist zwischen Dingen, die relevant sind, Dingen, denen man Aufmerksamkeit schenken will, die es verdient haben, weil sie einfach irgendwie systemrelevant sind oder wichtige Berufe. Gleichzeitig ist es ja für mich auch so ein bisschen eine persönliche Bucketlist, die ich abarbeite. Und das irgendwie alles so unter einen Hut zu bekommen, wird die größte Challenge und die Zeit ordentlich zu ordnen und zu planen. Genauso wenn wir ja zum Beispiel Sahara Gravel fahren, ist das Team auch dabei, dann drehen wir auch da eine Folge, dann bin ich halt in dieser Folge Gravel-Profi. Oder wenn ich jetzt bei den Six Days Bremen war, da war ich Rick als Bahnsprinter und habe im Rahmen des Formats da einen Sprintduell gegen Robert Förstemann durchgeführt. Und das ist halt.
Da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, über
ja,
die
gerne.
Geschehnisse.
Gerne. Und dasselbe, als ich in Portugal bei Canyon Swam war, da war ich halt Coach, also Radcoach. Und das ist irgendwie so das Schöne, weil die meisten Profis als Beispiel werden ja dann einfach Coach oder sportlicher Leiter. Und ich kann im Rahmen dieses Formats auch mal eine Woche in dieses Leben reinschlüpfen. Also ich war 6 Tage in Portugal und ich bin eigentlich eher ich bin so beseelt, dass dann auch viele Leute da so offen sind und einfach Tür und Tor öffnen und ich da irgendwie so reinkommen darf und diese Erfahrung machen darf, weil mir das auf lange Sicht natürlich, jetzt gerade ist uns auch wichtig, sehr guten Content daraus zu machen, aber ich sag euch ganz ehrlich, sei es Tätowierer, was wir gemacht haben, sei es bei Canyon Swam zu arbeiten, sei es jetzt auch Six Days, ich bin von den Drehs nach Hause gekommen und das waren alles Sachen, wo ich mir bis jetzt gedacht habe, ja, würde ich mich schon sehen, würde ich mich reindenken können in die Sache. Also jetzt bei Six Days zum Beispiel, wo ich mir dann schon dachte, ich war irgendwie das letzte Mal als Kind da und hat voll Bock gemacht. So, ich werde jetzt natürlich nicht Vollzeit 6 Tage Profi mehr, so viel 6 Tage Rennen gibt es auch nicht, aber irgendwie so, ich meine, auf der anderen Seite, ich bin auch erst 31, vielleicht nochmal zu sagen, irgendein Winter so, ich bereite mich mal nochmal gezielt auf ein 6-Tage-Rennen vor und fahre da mal mit. Why not? So, also das sind ja so Sachen, Erfahrungen, die man machen kann. Oder als ich, hatte ich ja schon erzählt, als ich da vor Ort war, Canyon Swam mit Jule, mit Joel, da beim Nachwuchsteam arbeiten, da ist mir echt das Herz aufgegangen. Das wird man auch in der Folge sehen. Die kommt in 2 Wochen, am 26. Januar, kommt die Trainerfolge. Und ja, also ich sag mal, dann sagt halt Ronny von Canyon Swam, ja, komm doch bei Paris-Roubaix vorbei und mach da eine Folge. Komm doch mal zur Frauentour de France, mach da eine Folge. Dasselbe beim 1. FC Köln irgendwie, die gesagt haben, ja, dann komm doch mal zum
Stadionsprecher
oder Zeugwart. Also und wirklich alles, ne? Also der Bürgermeister aus Unna hat mir geschrieben, Rick, komm doch vorbei, werd doch Bürgermeister für eine Woche. Die Polizei aus Berlin, Niedersachsen.
Berlin, ja, das habe ich auch
also
gesehen.
Wir hatten drei, ich weiß nicht, ob man Landesverbände sagt, aber so 3 Landespolizeistellen haben mir geschrieben, komm doch vorbei. Eine Hebamme aus dem Kreißsaal hat mir geschrieben, komm doch vorbei, sei doch mal Hebamme für einen Tag. Und Kanalreiniger wurde mir geschrieben von der deutschen Abwasser, jetzt kriege ich den Namen nicht zusammen, aber sag ich mal, Kanalreiniger darf ich sein. Also wirklich alles Mögliche. Und das ist irgendwie, also es ist so ein bisschen gerade Willi will's wissen bei mir, ne? Also ich habe so ein bisschen natürlich die sportlichen Wurzeln, die dürfen nicht fehlen in dem Format, denen bleibe ich auch treu. Aber jetzt zum Beispiel jetzt am Sonntag kommt von den, also meine persönliche Lieblingsfolge bis jetzt, mit Abstand muss ich sagen, als Zeitungszusteller, weil ich habe den Dreh ja so aus meinen Augen gesehen und Tibor hat mir jetzt die Tage das Video gezeigt und ich habe mich wirklich 3 oder 4 Mal richtig krass weggeschmissen, weil es so derbe witzig geschnitten ist und so witzig gemacht ist. Also das Video, also man merkt halt einfach, ich mache halt zum ersten Mal in meinem Leben eine Nachtschicht und bin irgendwann völlig neben der Kappe. Und das war es halt super witzig geworden.
Ja, das war auch witzig, weil Rick mich hier ja manchmal belächelt, wenn ich sage, ich muss mal gucken, wie es mir nach der Nacht geht. Und dann hast du mir damals ja gesagt, da konnten wir ja hier noch nicht sagen, dass du eine Nachtschicht machst. Und dann kannst du die nächsten 2 Tage erstmal nicht, weil dann musst du dich erholen. Und dann dachte ich mir so, ach, auf einmal sind die Nachtschichten so anstrengend.
Ja, ich habe auch einen Kommentar, gehabt, der war sozusagen, bin super enttäuscht, wenn ich mindestens eine Folge 24 Stunden Dienst mit Tanja ist.
Ja, eigentlich müssen wir das ja, echt
Tanja,
machen.
Tanja, mach mal was klar. Wenn ich eine Folge als Arzt mache, dann mit dir oder mit Tanner. Aber am liebsten mit dir.
Dann mit Tanner?
Nee, mit dir oder mit Tanner, habe ich gesagt.
Mit uns beiden.
Aber am liebsten halt wirklich eigentlich 24 Stunden Dienst mit dir.
Ja, dann müssen wir irgendein Radfahrer, der sich zerlegt, lässt sich dann von mir in Narkose setzen und von mir operieren und zusammenschustern.
Tanner erklärt mir, was ich mache.
Du assistierst uns beiden. Nee, aber für alle, die jetzt noch nichts gesehen haben von dem, was ihr da produziert habt, also aktuell sind 2 Folgen genau. Online, einmal Rick als Fußballprofi und einmal Rick als YouTuber, was ja ganz gut passt, wenn man jetzt gerade den Bereich eh schon eingeschlagen hat. Und ich würde sagen, auch gerade als YouTuber und Interviewer merkt man auf jeden Fall, dass du in den letzten Jahren als Podcaster schon ein bisschen geübt hast. Also ich glaube, Falk Putz gesagt dann am Ende, du hast ihn ins Schwitzen gebracht, obwohl es kalt war. Und ich glaube, das sagt er auch nicht einfach so. Ich glaube, du hast ihn tatsächlich so ein bisschen ins Schwitzen gebracht. Also ich fand, das waren ganz gute Fragen und auf jeden Fall auch nicht keine schüchternen Fragen, sagen wir mal so. Du warst nicht auf den Mund gefallen.
Ja, das kann man ja noch einmal erklären, genau. Also die erste Folge war Rick needs a job, Rick als Fußballer beim 1. FC Köln, 2. Folge war ich der Assistent.
Das übrigens hast du nicht so gut gemacht. Also, wenn ich eine Empfehlung aussprechen kann, dann werd lieber YouTuber und kein Fußballprofi.
Genau, und in Folge 2 war ich bei Richie und Tobi zu Gast. Und die haben ja einen riesen YouTube-Kanal in Deutschland. Und die haben mir einmal erklärt, wie YouTube funktioniert. Und ich glaube, wenn man beide Folgen sieht, ergibt sich ein Bild. Also bei mir auf dem Kanal sieht man die Hintergründe, also die Challenge des Tages und was wir da so gemacht haben. Und bei Richie und Tobi sieht man das Interview. Also meine Aufgabe des Tages war, dass ich das Format eine Runde mit, das Interviewformat auf dem Rad übernehmen musste. Dort war mein Gast Falk Putzke vom BDR und ich sollte ein kritisches Interview führen. Ich denke, das habe ich versucht zu machen. Und Hat auf jeden Fall, war auf jeden Fall ein schöner Tag. Aber keine Sorge, Leute, weil das ist mir schon auch bewusst, sowohl Fußballprofi als auch YouTuber sind jetzt vielleicht auch nicht die klassischen Berufe. Nächste Woche als Zeitungszusteller. Und also wir haben so viele wirklich so herrlich ehrliche Berufe reingespielt bekommen. Ich glaube, das werden, glaube ich, die besten Folgen, wo ich so wirklich so einen ehrlichen Beruf mache. Ich habe jetzt die Tage, das mache ich auch, das fand ich auch witzig, Fastest Farmer of Germany, so ein Landwirt aus dem Allgäu, der also richtig gerne Rad fährt, auch hat sich bei mir gemeldet. Und das war, also es haben sich sehr viele Landwirte gemeldet, aber das war so der, wo ich gesagt habe, die E-Mail hat mich überzeugt. Und dann werde ich Landwirt. Also so Sachen, glaube ich, weil das ist ja, das könnte ja nicht mehr out of my comfort zone sein. So, weißt du? Ich glaube, das wird dann gut.
Ich finde es mega, mega schön. Also nicht nur, weil man halt auch Einblicke in Berufe bekommt, aber dich auch endlich mal bei der Arbeit sieht. Ich weiß ja noch, wann war das denn?
Ich glaube, ich bin maximal unbeholfen bei so vielen Dingen. Das ist so krass.
Das kann ich mir so ein bisschen vorstellen, weil ich erinnere mich, da haben wir, das muss eine der Anfangsfolgen gewesen sein, wo wir uns teilweise diese 5 schnellen Fragen gestellt haben. Und da habe ich dich nämlich gefragt, ob du jemals gearbeitet hast, also irgendwie Zeitungen ausgetragen, irgendwas. Und du hast gesagt, nee, nie. Ich habe noch nie gearbeitet. Ja, also,
ist auch so.
Ich sag mal so klassische Lohnarbeit.
Was mache ich jetzt?
Und dich jetzt bei unbezahlten Praktika zu beobachten, ist ja eigentlich schon ganz schön.
Nee, das ist auch...
Und unbezahlt in Anführungsstrichen.
Ja, es ist, also seht einfach, gerade Zeitungszusteller sieht man das sehr. Wir hatten vier Bezirke Zeit. Wir haben in 4 Bezirken ausgetragen, Köln-Ehrenfeld, Bickendorf, Neu-Ehrenfeld und so. Und die Challenge war, dass ich halt den letzten Bezirk alleine machen muss. Und das ist halt schon, du kriegst dann so ein Packen Zeitung mit einer Liste und da gibt es halt so 3 Reservezeitungen, aber da musst du, also wenn du halt am Ende durch bist und da ist noch was übrig oder die sind falsch verteilt, dann merkt man das schon. Du kannst da jetzt nicht viele Fehler machen. Und es hat wirklich so im letzten Moment Klick gemacht, bevor ich das machen musste. Weil wirklich den ersten Bezirk bin ich zum Beispiel einfach neben Patrick, das war der Zeitungszusteller, nicht hergelaufen, habe auf dieses Blatt geguckt. Und es war für mich völlig wahllos, wo er eine Zeitung reinwirft und wo nicht. Also es hat sich für mich gar nicht erschlossen, nach was für einem System er das macht. Ich bin manchmal wirklich so, hä, Digga, warum? Also das sind so viele Adressen und Zahlen und da war so ein Laufweg. Und aber irgendwann hat es dann Klick gemacht.
Na gut, ich freue mich drauf, mir das anzuschauen, wie du dich bei deiner ersten Nachtschicht und deinem ersten richtigen greifbaren Beruf, den du testest, also neben eben Fußballprofi und YouTuber so anstellst.
Ja, boah, ich würde das Video würde ich dir so gern zeigen. Also ich habe mir das Video am Montag mit Tibor und Norbert zusammen in Bremen im Hotel angeschaut, bevor wir den Dreh hatten, Bremer Six Days. Und ich habe wirklich Tränen gelacht. Also es war so geil, weil das sind einfach so viele Momente dabei gewesen, wo ich gar nicht mehr Die hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Und das war einfach grandios.
Ja, dann kommen wir ja schon zum nächsten Thema. Ich habe nämlich auch lachen müssen und es hatte auch mit den Bremer Six Days zu tun. Es war nämlich mal seit langem wieder Aktivität auf dem Trainingstiere-Kanal und Nils Pollitt hat dich gefilmt dabei, wie du, man kann es schon als verzweifelt einstufen, verzweifelt versucht hast, auf der freien Rolle zu fahren. Was war da los, Rick?
Das Problem war, sind wir wieder beim Thema unbeholfen. Mir war nicht bewusst, dass die Rolle zu kurz ist für mein Rad. Also die Rolle vorne, ich bin halt immer runtergefallen und hab's nicht gecheckt. Ich meine so, Digga, du passt mit deinem Rad nicht da drauf. Das ist halt für kleine Räder gemacht. Du musst auf eine größere freie Rolle. Und das war so 5 Minuten, bevor mein Duell war. Das heißt, da hat irgendwann natürlich auch Adrenalin reingekickt. Und sagen wir mal so, also die Challenge, die ich da vor mir hatte, war, kann ich noch Bahnsprinter werden in meinem Leben? Und deswegen gab es ein Duell an dem Tag gegen Robert Förstemann. Das gab es halt vor voller Hütte. Also der letzte Programmpunkt des Abends war die Schlussjagd, der Bremer Sechstagerennen, wo dann der Gesamtsieger gekürt wird. Und unmittelbar davor war sozusagen dieses Sprintduell. Also da war halt wirklich, da waren dann, also ich weiß nicht, wie viele Leute die ÖVB-Arena erfasst, aber das waren schon einige. Und da war ich dann schon auch so ein bisschen nervös. Und dann habe ich mir auch gedacht, es ist auch absurd, dass ich mit so dem Quatsch, den ich mache, jetzt irgendwie dann wieder da bin und das machen darf und kann. Aber ja, man muss ja dazu sagen, das ist das Nächste, was so verrückt ist. Ich habe das erwähnt, dass ich da bei den Six Days bin und habe dann halt bei Canyon nachgefragt, ob das okay ist, wenn ich halt für diese 3 Runden Sprintduell, die ich mache, einfach ein ungebrandetes, ich hatte noch einen, aus meiner Nachwuchszeit halt ein komplett schwarzes Cervelo P3, das ist halt nicht gebrandet. Und da war ich so, kann ich das vielleicht einfach für die Sprint-Challenge fahren, da steht kein anderer Sponsor drauf. Einfach so, ich brauche einfach nur ein Bahnrad für 3 Runden, fertig. Und dann meinte Canyon halt so, nee, mach dir keinen Stress, wir haben ja unser 20.000 Euro Bahnrad, wir schicken das dann nach Koblenz, dann bauen die dir das dann auf und dann kannst du das dann haben. Und also das heißt, für diese 3 Runden wurde mir dieses Rad dann zur Verfügung gestellt. Und also das ist erstmal eine übelste Maschine.
Das wollte ich dich eh noch fragen, weil also wenn man das Video von dir sieht, wie du auf diesem Rad sitzt, dann ist ja, das ist ja eine, so wie das aussieht, eine neue Definition von Aero. Das sieht ja einfach ultra krass aus.
Also das ist eine Maschine.
Und ich habe mich halt gefragt, wie fährt sich das?
Es fährt sich, also
außer auf der freien Rolle.
Es fährt sich übertrieben. Also es ist wirklich einfach, du hast gefühlt einen Düsenjet unter dir. Jetzt war das Problem aber, dass ich irgendwie nicht über Übersetzung mit denen gesprochen hatte. Das heißt, die haben mir 58,15 draufgebaut. Das ist halt ein Riesengang. Und ich sag mal so, wenn Robert Förster mal eine Sache gut kann, dann ist es antreten ziemlich schnell.
Antreten, ja. Ja gut, aber was willst du auch einen Sprint machen mit einem kleinen Gang? Also dann drehst du dich ja, also du kannst vielleicht schon hochfrequent fahren, aber bei 3 Runden kommst du ja auch auf Speed.
Das ja, aber das kann man, also ich tease einfach mal schon so ein bisschen an, weil ich gesagt habe, naja gut, wenn ich ein klassisches Sprintduell gegen Robert Förstemann mache, dann ist es ja jetzt nicht so super spannend, wer da gewinnen wird. Also ist ja relativ klar, dass er gewinnt. Das heißt, den Kniff, den ich mir ausgedacht hatte, war, dass wir Schnick, Schnack, Schnuck spielen und für jedes Mal, dass ich gewinne, kriege ich einen gewissen Vorsprung, eine gewisse Meteranzahl. Und ich werde jetzt nicht verraten, wie oft ich gewonnen habe und wie groß mein Vorsprung war, aber das hat uns halt, ich sag mal so, ich hatte so viel Vorsprung, dass es nicht unrealistisch war, dass ich vielleicht doch gewinne. Aber das hat halt diesen Taktiermoment aus diesem Sprintduell rausgenommen, sondern es war einfach klar, er fährt einen Antritt und fährt Anschlag 3 Runden und ich fahre halt einen Antritt und fahre halt Anschlag auch ins Ziel so schnell, wie ich kann. Und mal schauen, wer es zuerst schafft. Und da war halt dieser große Gang halt so, das ist ungefähr das Schlechteste, was mir hätte passieren können.
Ich dachte, dein Training bei Anne im Studio hat vielleicht schon
ja,
Effekt.
Aber der fährt halt trotzdem, glaube ich, im Peak dann 800 Watt mehr als ich, ne? Also das ist nur ein Peak. Irgendwie, ich hatte noch die Woche davor gesehen, der ist über 30 Sekunden 1000 Watt gefahren am Stück, also das ist schon ganz gute Wattwerte, Robert. Das muss man ihm mal lassen, ne? Quadzilla.
Ja, der ist ja auch ab und zu oder ein bisschen häufiger als du in der Gym, glaube ich. Der ist ja auch da mit den ganzen Berliner Gym-Bros unterwegs, so wie ich
also,
das
Also auf die Folge vernehme. Kann man sich auf jeden Fall freuen. Und es war sehr unterhaltsam für mich, ein ganz schöner Tag, weil irgendwie, ich war lange nicht auf 6-Tage-Rennen. Ich bin ja bei 6-Tage-Rennen groß geworden. Mein Papa oft Münchner 6-Tage-Rennen, Dortmunder 6-Tage-Rennen, auch Bremen gefahren, dann Berliner 6-Tage-Rennen, seine Karriere beendet 2009. Und gerade Dortmunder 6-Tage-Rennen war für mich immer wie, weiß ich nicht, so wie Kirmes und Schulferien zusammen in Dortmund. Also da war immer, ich habe das geliebt. Ich war da ewig nicht mehr. Mir tut es auch echt weh, dass nicht mehr so viele 6-Tage-Rennen sind. Und die beiden, die noch sind, Bremen und Berlin, sind ja in Anführungsstrichen auch nur 4 und 2 Tage. Aber ja, es ist halt irgendwie dann doch, ne? Es ist irgendwie Radsport verbunden mit Ballermann gefühlt, also die Mucke, die da läuft und so und Partystimmung. Ja. Und es war sehr witzig zu sehen, weil Tibor zum Beispiel, der war noch nie auf dem 6-Tage-Rennen und der hat es halt gar nicht gecheckt. Er war so einfach so, Digga, was ist das hier? Bin ich in einer Parallelwelt? Er war einfach so, also erstens, also Altersdurchschnitt ist schon eher so also ich sag mal so, es gibt jetzt keine junge Zielgruppe bei 6-Tage-Rennen, das kann man jetzt vielleicht nicht sagen. Also es ist schon eher über 50. Und das nächste ist dann, dass er gesagt hat, ich glaube schon wir sind so 0,1% Ausländer oder mit Migrationshintergrund maximal. Also es sind schon 99,9% Deutsche bei 6-Tage-Rennen. Also das ist auch schon krass. Aber geil, also ich habe es voll geliebt und er hat sich irgendwie, so wie ich mir eine Tagung bei der deutschen Vermögensberatung oder so vorstelle. Ich glaube, so war das für Tibor. Also er war da so ein bisschen Stromberg-mäßig, war ein 6-Tage-Rennen. Du weißt, was ich meine, ne? Also es ist schon so ein Allmann-Party-Vibe, den es da gibt.
Ja, ist halt, also dein Mallorca-Vergleich war ja gar nicht schlecht. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie, wenn man in Bierkönig geht, dann ist
oder,
es auch nicht super divers, glaube ich.
Schützenfest im Winter, finde ich. Schützenfest im Winter will es auch treffen. Aber ist halt in Verbindung mit Radsport und also mein Herz lässt es höher schlagen.
Ja, definitiv. Also ich war tatsächlich gar nicht so oft beim 6-Tage-Rennen. Einmal bin ich auch im Rahmen dann auch mein erstes Bahnrennen gefahren und war damals noch in Stuttgart beim 6-Tage-Rennen, als ich ein Kind war. Das gab es auch noch, genau. Und da weiß ich auf jeden Fall auch, dass mich das ultra beeindruckt hat. Also da habe ich auch auf jeden Fall viele Eindrücke mitgenommen und finde es auch ein bisschen schade, dass es eben so wenig geworden ist.
Aber Bremer Six Days, wenn ich schon mal noch einmal da bin, ich glaube, es gibt direkt Tickets fürs nächste Jahr ab jetzt zu kaufen. Und weil die da auch so lieb waren, dass ich da meinen Internetquatsch machen durfte im Rahmen ihrer Veranstaltung, gerne auch mal den Shoutout. Wer noch nie beim 6-Tage-Rennen war, geht da mal hin. Gibt jetzt Tickets schon fürs nächste Jahr. Ich glaube, 8. bis 12. Januar 2026.
Und wer weiß, Rick hat ja gerade eben gesagt, mal schauen, ob er sein Bahnrad-Dasein nochmal aufleben lässt. Also vielleicht seht ihr da Rick dann auch live und in Top-Shape.
Also ich sag mal so,
dem richtigen Gang.
Viele kommen auch nur für Party hin. Und ich war am Finalabend da. Aber selbst am Montag am Finalabend wurden mir noch die Stories von Freitagabend erzählt. Also da wurden anscheinend der ein oder andere Fahrer aus dem 6-Tage-Peloton, der vielleicht sogar gewonnen hat, das 6-Tage-Rennen, und André Greipel und Marcel Sieberg, also die wurden, und Erik Baumann, also mir wurde gesagt, die wurden noch bis spät in die Nacht, 4-5 Uhr auf den Tanzflächen der Six Days in Bremen gesehen, also es ist auf jeden Fall auch eine gute Party-Location.
Okay, das heißt, damit steigen die Chancen, dass wir dich nächstes Jahr als Fahrer sehen.
Ja, und mein Marcel Barth, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber das war halt so, Ballerbart war so, als ich mit 15 auf der Sportschule in Erfurt war Ballerbart so alles, was ich jemals werden wollte. Der war halt so im U3, weißt du so, der war im U23-Team, der hatte eine Freundin, der hatte seine eigene Wohnung, der hatte ein Auto und der war einfach so, der war so ein bisschen so der Ersatzpapa von den Nachwuchsfahrern in Erfurt. Und dann ist er 6-Tage-Rennen gefahren und war halt immer auf coolen Partys. Und da war ich immer so, Digga, der hat's geschafft, Alter. Der ist der König der Welt. Und der ist, ich glaube, der ist hauptberuflich Polizist, aber der legt halt bei den Bremen Six Days, ist er DJ, der legt da immer auf. Und alleine den wiederzusehen, hat sich schon sehr gelohnt. Und das kann ich auch noch erwähnen, Theo Reinhardt, Roger Kluge sind Zweiter geworden. Das war mir nicht bewusst. Theo Reinhardt hat sein Karriereende angekündigt. Der fährt jetzt in Berlin sein letztes Rennen als Radprofi. Das ist auch Ende des Monats. Deswegen auch nochmal liebe Grüße an Theo und Shoutout. Ich weiß, der hört unseren Podcast. Theo, hast echt eine geile Karriere hingelegt. Kannst stolz auf dich sein. Ja, auch da mal Shoutout an Theo.
Ja, auch Glückwunsch von mir zu einer grandiosen Karriere. Unsere Wege haben sich ja auch mal ganz kurz überschnitten im Trainingslager auf Mallorca. Deshalb alles Gute zum Rentner-Dasein. Wir haben es dir ja vorgemacht, es ist nur halb so schlimm.
Genau, das Beste kommt nach dem Radsport, glaub mir. Da kann man dann Kanalreiniger werden zum Beispiel.
zum Beispiel. Weil wir gerade kurz Arne Grischkowiak angesprochen hatten, Da wollte ich noch einen Einwurf machen. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal noch nicht gesagt. Aber ich habe mir die Wagner Brothers Doku angeschaut. Auf dem ZDF in der Mediathek ist die verfügbar. Die ist wirklich sehr zu empfehlen. Zwei sehr angenehme Athleten, sehr reflektiert. 4 Folgen, sehr, sehr unterhaltsam. Auch wenn man kein Basketball-Fan ist, lohnt es sich sehr, das anzuschauen. Und für alle, die ja jetzt gerade mit dem Auslaufen unseres Podcasts nach einem neuen Podcast suchen, Arne und Moritz Wagner haben einen neuen Podcast und können uns jetzt vielleicht ersetzen.
Stimmt, das können wir wirklich empfehlen. Also Arne und Moritz, hab auch schon reingehört, gefällt mir sehr gut. Weißt du, wie der heißt? Ich hab's vergessen. Der irgendwie mit, das darf man wohl noch sagen oder irgendwie sowas heißt der, glaube ich.
Ich dachte in der Eistonne oder
ja,
sowas.
Das Cover ist eine Eistonne. Aber das Cover ist Moritz und Arne in Comic Sans in der Eistonne. Aber ja, die Doku habe ich auch gesehen. Die kann man wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich finde es absurd, dass einfach in der NBA so die Gehälter einfach offen kommuniziert werden und das auch so ein übelstes Ding ist. Also es ist so. Und, also, und auch was für Gehälter die haben. Ich meine, das ist ja. Wir wohnen in Florida, hier ist ja also alles steuerfrei. Digga, was? Ja.
Also allein deshalb lohnt es sich sehr. Wir wollen an sich nicht spoilern, aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr hohe Verträge, die da verhandelt werden. Da ist ein Pogacar wirklich ein Geringverdiener dann im Vergleich. Das ist tatsächlich krass. Der Podcast heißt Kannst du so nicht sagen.
Ja, war ich ja fast dran mit, das darf man ja wohl noch sagen.
Ja, ich hatte kurz ein bisschen Sorge mit dem Titel, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Das klingt ja eher so ein bisschen nicht gerade nach den beiden, aber kannst du so nicht sagen, passt dann doch ein bisschen besser. Ja,
kannst du so nicht sagen, wenn ihr einen neuen Podcast braucht, hört da mal rein.
Genau, und ansonsten vertreibt euch die Zeit mit der Doku. Die heißt, glaube ich, einfach nur Wagner Brothers. Lohnt sich definitiv sehr.
Apropos Comeback. Übrigens sind ja auch beide verletzt gerade. Wir wünschen beiden Wagner-Brüdern eine gute Besserung. Apropos Comeback. Ich weiß gar nicht, wir hatten eigentlich gar kein Comeback-Thema, deswegen muss ich gar nicht apropos sagen, aber du bist zurück auf dem Rad. Du fährst wieder.
Ich bin zurück auf dem Rad.
Du fährst auch wieder Rad und bist fit. Oder wirst fit.
Ja, also ich werde fit. Genau, ich hab den Jahreswechsel einfach genutzt und habe gesagt, so jetzt habe ich 2 Monate Pause, fast alle Stoßwellentherapien durch. Jetzt setze ich mich mal aufs Rad und gucke, wie es geht. Habe dann mal hier so 45 Minuten da und dann ein bisschen Krafttraining hier. Und dann ist mal kurz wieder aufgeflammt, aber es wurde nicht so richtig viel schlimmer. Bisschen gedehnt, bisschen mehr geradelt, bisschen mehr Kraft. Und ich muss sagen, es hält. Jetzt bin ich auch schon Intervalle gefahren. Und ich muss auch sagen, so was das ganze kardiale, respiratorische angeht, bin ich vom Schwimmen auf jeden Fall, habe ich meine Fitness gehalten. Und mein Weight Watchers läuft weiter gut, bin jetzt bei Tag 47, glaube ich. Deshalb hoffe ich dann, dass ich in Marokko bei meinem alten Renngewicht bin oder zumindest annähernd dabei. Und bin auf jeden Fall happy, dass ich zumindest wieder drinnen fahre. Ich versuche noch Kälte zu vermeiden, weil ich glaube, das hilft gerade dem Sehnenapparat ja nicht ganz so. Deshalb versuche ich eher noch drinnen zu fahren, kurze Einheiten zu machen und die Einheiten zumindest auch so ein bisschen knackig zu gestalten, damit ich für Marokko ein bisschen Shape bekomme, damit ich nicht ganz so leiden muss.
Ja, aber ich würde gerade sagen, mach mir mal nicht so viel Angst, ey. Ich bin dieses Jahr bis auf die 2,5 Runden Sprint gegen Robert Förstmann noch nicht so viel Rad gefahren. Und werd mal nicht zu fit. Also ich verlasse mich da sehr auf meine Grundfitness und dass ich einfach der Stärkere von uns beiden bin. Aber werd jetzt mal nicht zu fit, Tanja. Nicht, dass ich da auch noch leiden muss oder so. Das wäre jetzt nicht so geil.
Naja, ich hab ja nur noch einen Monat. Deshalb, ich weiß nicht, ob ich dich da einhole.
Ich fange auf jeden Fall an. Ich bin doch jetzt noch einmal eine Woche im Skiurlaub. Und dann, wenn ich da zurückkomme, dann fange ich auch wieder an, so Rad zu fahren. Ich habe auf jeden Fall schon mein Gravelrad bekommen die Woche von Canyon. Das ist ja auch neu. Und das muss ich auch nochmal einstellen lassen ordentlich. Race-ready machen. Auch die richtigen Schlappen nochmal draufziehen, die richtigen Reifen und alles.
Die richtigen Schlappen. Ja, da müssen wir sowieso nochmal sprechen.
Müssen wir eh nochmal sprechen, aber das ist auf jeden Fall in Sahara-Gravel-Farbe. Also es ist schwarz und dann so ein Wüstensandton. Sieht sehr geil aus.
Ja, meins passt ja auch. Mein Rose ist ja auch in so einem eigentlich Pistazie. Ja. Aber ich würde sagen, man kann es auch fast als Sandfarben bezeichnen. Das heißt, wir passen wahrscheinlich sehr gut da in die Wüste.
Ich freue mich, so sehr darauf, muss ich wirklich sagen. Ich habe Flüge gebucht auch, schon für mich und die Crew. Norbert hat Hotel gebucht in Marrakesch. Wir haben schon die erste Nacht in Ursasate oder wie das heißt, gebucht. Also wir sind schon fully set up.
Ja, ich muss jetzt noch nachziehen, weil ich ja noch so ein bisschen, ich schwebe ja dann zwischen zwei Jobs im Februar. Deshalb war ich noch nicht ganz so sicher, ob es jetzt hundertprozentig klappt. Aber ich habe dir gerade eben geschrieben, kriegen wir hin, machen wir. Und dementsprechend muss ich jetzt dann auch in die Planung einsteigen und hoffe, dass Flüge noch bezahlbar sind.
Ja, du kommst ja aus Spanien, meintest du, ne?
Ja, genau.
Siehst du, ja, das wird ja schon gehen. Ich fliege von Frankfurt, ja, also, Hahn fliege ich.
Ich wollte gerade sagen, Barcelona, Marrakesch. Genau, Barcelona, Marrakesch geht, glaube ich.
Es gibt sogar einen Barcelona-Flug direkt dahin, direkt in die Wüste, ne?
Das ist ja, genau. Bewusst.
Aber genau. Du fliegst direkt dahin? Oder fliegst du Marrakesch?
Ja, das weiß ich noch nicht. Das würde ich jetzt auch mal mit dir...
Ursasate.
Ja, ich würde das jetzt mal mit dir auch so ein bisschen besprechen, wie unsere Pläne sind, wann wir uns treffen, wie
also
wir uns...
Also ich kann dir sagen, ich komme am 21. abends an.
Das müssen wir jetzt halt hier im Podcast.
Am 22. nämlich den Transfer vom Veranstalter und verbringe dann den Nachmittag des 22. und den 23. Also ich habe eineinhalb Tage vor Ort, um mich, meinen Körper und das Material fertig zu machen. Und dann am 24. Februar ist Race Day Nummer 1. Und dann gibt es vier Race-Tage.
Mit
24.,
mir.
25., 26. und den 27. Und dann am 28. werden wir von der Sahara ungefähr so einen 7,5-stündigen Transfer zum Marrakesch Airport zurückhaben. Und abends fliege ich zurück nach Köln. Das ist mein Plan. Also
sehr
ich
gut.
Hab's schon, du siehst, ich bin voll drin.
Dann werde ich meinen Plan deinem anpassen, dass wir uns zumindest für die vier Etappen irgendwo
das
sehen.
Gut.
Das wäre gut,
es,
ne?
Es gibt ja auch, ist dir bewusst, dass es keine Strecke gibt? Also es gibt nur einen Start- und einen Zielpunkt und Navigation liegt an uns.
Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Weil ich fahre nur eine Europakarte.
Weil ich fahre
auf jeden Fall auch auf meinem.
Als extra Challenge.
Ja.
Ich verlasse mich auch, dann nochmal auf meinen inneren Instinkt. In der Wüste.
Also, dann gucke ich mir, glaube ich, erstmal dein kleines Filmchen vom Zeitung austragen an, bevor ich mir überlege, ob ich mich auf dich verlasse, was das angeht.
Nee, ich habe einen Hammerhead. Ich werde mir noch die Marokko-Karte runterladen und dann zauber ich da uns eine Route.
Dann zauber ich uns da eine Route. Es bleibt spannend auf jeden Fall.
Das wird ein geiles Abenteuer.
Es wird noch nicht
Abenteuer.
Langweilig. Und wir versuchen euch ja auch da so ein bisschen mitzunehmen.
Ja, also es wird wirklich ein Abenteuer. Wir schlafen die ersten zwei Tage, glaube ich, noch in Hotels, weil wir da sind wir noch so in der Zivilisation und dann die letzten zwei Tage ist halt wirklich Beduinenzelt mitten in der Sahara, ne?
Wild. Einfach wild.
Das wird so krass, ey.
Es wird schon auch so ein bisschen, so wie wir gerade eben über das Australien-Erlebnis gesprochen haben, so stelle ich mir auch dann das Marokko-Erlebnis vor.
Ja, ich auch. Also es wird gut werden.
Ich hoffe nur, dass wir keinen Kontakt mit wilden Tieren haben, nicht so wie in Australien. Da werden einem ja immer so nette Känguru-Babys und Koala-Babys auf den Arm gelegt. Ich brauche nicht unbedingt Tierkontakt in der
das
Wüste.
Das sind wirklich, glaube ich, mit die schlimmsten Fotos, die es gibt in diesem Tour-Down-Under-Zelt. Da habe ich so wirklich so einen Polyester-T-Shirt von Israel Startup Nation an und die schlimmste Frisur, die ich gefühlt jemals in meinem Leben hatte, habe ich da noch. Also wenn ich die Fotos sehe, denke ich mir wirklich so, wer ist dieser Mensch?
Ich erinnere mich, dass du damals meine Frisur gelobt hast, die ich mir am Abend vorher da habe ich mir die Schere von unserem Mechaniker geliehen und habe einfach meine Haarlänge halbiert, weil mich meine Haare genervt haben. Und dann haben wir uns da gesehen und du hast meine Haare gelobt. Das habe ich dir dann hoch angerechnet, weil die waren schief und scheps von mir geschnitten mit einer sehr schlecht funktionierenden, stumpfen Schere.
Ja, aber mir hat es gefallen. Das war, fand ich, disruptive.
Ja, wahrscheinlich, weil du einfach gedacht hast, guck mal, da ist eine, die hat eine schlimmere Frisur als ich.
Ja, ich bin doch nicht die schlimmste Frisur hier im Zelt, mega. Ja.
Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, auf meine Liste wollte ich hier einen Shoutout an offensichtlich einen Hörer unseres Podcasts geben, nämlich an Kai Pflaume, der uns in seiner Story getaggt hat. Und sich aufgrund wahrscheinlich vor allem meiner Empfehlung eine Magic 5 Brille geholt hat.
Ja, das fand ich auch krass.
Und ich war so völlig starstruck, muss ich ja ehrlich gestehen, und habe mich sehr gefreut. Ich wollte ja auch eigentlich noch ein Update geben zu der Magic 5. Also ich bin super zufrieden. Ich habe sehr unterschiedliche Meinungen von ganz vielen Leuten bekommen. Die einen sind zufrieden, die anderen waren nie zufrieden. Aber ich kann auf jeden Fall den ultimativen Hack noch sagen, der mir auch zugetragen wurde, der mir vorher auch nicht so klar war, weil die sind sehr gut versteckt. Es gibt 4 unterschiedliche Nasenteile noch, die man austauschen kann und damit versuchen kann, die Brille noch idealer aufs Gesicht anzupassen. Das heißt, wenn ihr verzweifelt sein solltet, dass es nicht hundertprozentig passt, dann sucht einmal in der Tasche, die sind richtig gut versteckt auf der Gegenseite des Schaums. Und dann könnt ihr euch noch ein bisschen die Brille idealer anpassen.
Das ist echt gut. Kann ich mir die leihen für Challenge Rot, wo ich da schwimme?
Nee, die ist ja an dein Gesicht angepasst.
Ja, aber wir haben ja ungefähr dasselbe Gesicht.
Ich hoffe es nicht.
Ja, ungefähr. Also wenn ich dich sehe, finde ich, ich glaube, die wird mir auch passen. Nee, man muss Kai Pflaume lassen. Der Typ ist absolutes Phänomen. Also wie der das macht. Also ich glaube, der arbeitet 12 Stunden am Tag, die anderen 8 macht er Sport und in den 8 Stunden hört er auch alle Podcasts, die es irgendwie in Deutschland gibt. Ist super informiert, nimmt jeden Trend irgendwie mit. Ist auf allen Kanälen und im Fernsehen vorhanden. Also irgendwie hat Kais Tag hat irgendwie mehr Stunden als alle, also als von jedem anderen Menschen. Also der ist so omnipräsent, das ist so crazy einfach.
Vor allem ist Kai Pflaumes Blick bei, ich weiß nicht, ob du von dieser Klimmzug-Challenge von Sophie Passmann was mitbekommen hast. Und ich habe damals auch noch den Podcast gehört und bin da auch noch so ein bisschen mit eingestiegen. Mich hat es aber dann irgendwann so richtig genervt, dieses Jahr als Frau, das kann man ja nicht als Frau und das kann man ja nicht als Frau, wo ich mir so dachte, nee, das kann man jetzt auch nicht nur aufs Geschlecht runterbrechen. Anyway, aber dieses Gesicht von Kai Pflaume, als sie wirklich kein, also es war ja noch nicht mal wirklich ein Ansatz zu sehen von einem Versuch, sich da hochzuziehen. Also es war so ein Zucken, würde ich sagen. Also no offense gegen alle Leute, die keinen Klimmzug schaffen. Das muss man auch nicht, ja. Aber ich muss sagen, ich habe auch gedacht so, sie hat 3 Monate auf diesen Tag hintrainiert. Es hätte, glaube ich, von beiden 5.000 Euro für einen guten Zweck gegeben. Ich glaube, am Ende haben sie es trotzdem beide gespendet. Aber es war wirklich nur so ein Zucken und nicht mal annähernd so ein Hochziehen. Und diese Gesichtsentgleisung, das glaube ich auch so die erste Gesichtsentgleisung war, die ich jemals von Kai Pflaume gesehen habe. Das war so mein Spirit Animal Face des Jahres 2024.
Ja, ey, das ist. Ich meine, ich finde es auch, wenn du 3 Monate Zeit hattest und du nimmst diese Challenge an, ist dann auch schon, also das Gefühl, dann an dem Tag, wo die, also ich meine, das war ja so richtig, wo das wurde ja richtig aufgenommen, professionell, dann dorthin zu fahren und zu sagen, ja, ich probiere es, aber also ich werde es halt nicht schaffen. So, sagt aber, ja, ich, also keine Ahnung, dann würde ich aber sagen, nee, also ich kann es halt nicht, ich habe es halt 3 Monate nicht trainiert. Aber so ankommen zu lassen auf den Moment, dass alle gucken und dann so zu zucken, ja, das war's. So, hä? Das finde ich auch krass.
Ja, also auf jeden Fall wild. Also normalerweise sagt man so, ja, man soll's versuchen. Sie hat es ja auch versucht. Ich dachte da einfach nur, und offensichtlich Kai Pflaume ja auch, dass da einfach mehr kommt.
Ich glaube einfach, also ich dachte, als ich es gesehen habe, dachte ich, das ist einfach so typisch so Pokerface, weißt du? So, okay, ich kann's nicht, hahaha. Und dann zaubert sie so drei raus, weißt du?
Ja.
Nur der zweite Teil Karma ist halt nicht dann passiert.
Nee,
das ist halt. Es ist halt wie ich oft. Einfach so große Klappe. Das war auch immer mein Motto jetzt beim Sprintduell gegen Robert Förstemann. Quadzilla, der Mann mit dem großen Oberschenkeln, gegen Rick, der Mann mit der großen Klappe. Ich werde mal schauen, wer weiterkommt.
Ja, obwohl ich glaube, der ist ja auch nicht auf den Mund gefallen, nee. Oder?
Nee, Robbe war Legende, der hat da gut mitgemacht. Finde ich auch cool, dass er so einen Quatsch mitmacht. Tanja, ich habe nichts mehr auf dem Zettel, sage ich dir ganz ehrlich.
Ich auch nicht. Ich wollte nur noch sagen, es war kein Sophie Passmann-Bashing. Mich hat es damals nur ein bisschen aufgeregt, weil dann immer ständig Thema war, dass Frauen keinen Sport machen können, so ungefähr. Das war Das war das. Und da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Einwände gewünscht von den beiden Herren, die ja beide häufiger mal auch mit weiblichen Athletinnen trainieren. Da hätte ich mir ein paar mehr Einwände gewünscht an der Stelle.
Ich wollte aber gerade sagen, ob du jetzt einen Klimmzug kannst oder nicht, sagt ja nichts über die Kompetenz, Intelligenz und Raffinesse von der Sophie Passmann aus.
Überhaupt nicht.
Absolut Wahnsinn, die Frau. Von daher, es ging ja nur um die eine Situation und die Gesichtsentgleisung. Von daher, ich glaube, das nimmt dir keiner übel.
Okay.
Beste Grüße gehen raus an alle. Das war die fünftletzte Folge PW mit Tanja Erath und mir.
Und Rick Zabel.
Und genießt den kalten, je nachdem wo ihr seid, schneereichen Januar. Und ich bereite mich jetzt auch für die Sahara Gravel im Skiurlaub vor. Ich glaube, das ist die optimale Vorbereitung, einfach mal ein bisschen Ski zu fahren.
Ich hoffe, du kommst mit einem Kreuzbandriss nach Hause.
Ich habe schon überlegt, das wäre jetzt für mein Format auch ziemlich blöd, wenn ich mir so eine richtig heftige Verletzung zuführen würde.
Naja, dann kannst du halt nur noch so Jobs, die man im Sitzen erledigen kann.
Jeden Tag Bürojob. Heute ja, werde ich...
Im Sitzen oder mit Krücken.
Heute bin ich bei der Finanzverwaltung. Ja.
Sehr schön. Oder halt Anästhesie. Das ist ja... Ist ein interner Witz. Egal. Also,
tschüssi.
Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören auch voneinander und planen dann off-air noch die Marokko-Reise. Bis tschüssi. Ganz bald.
Ciao, ciao.
Tschüss.